dazu getanzt, habe ich hier Stimmung. Und manchmal trauen wir uns das gar nicht so recht, aber das wäre wirklich so ein Lied, was dazu uns animieren könnte, ein Stück aus uns herauszugehen, vor allem Gott die Ehre zu geben. Also keine Show zu machen, kein Tanzevent draus, aber eine Herzensangelegenheit. Ja, in letzter Zeit bekommen wir viele Mitteilungen, Martina und ich, dass uns bekannte und wertgeschätzte Menschen verstorben sind. Am Mittwoch waren Martina und ich bei einer Trauerfeier eines Kollegen, eines Bruders, eines Freundes in Bremerhaven. Ich habe das einfach mal mitgebracht und ich habe gemerkt, mir wird das zu viel. Wir haben die zu Hause aufgebaut, so einige mehr, dieses Abschied nehmen müssen. Wann hat das endlich mal ein Ende? Ich mag nicht mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Ganz egal, ob da jemand in einem gesegneten Alter von 100 Jahren einschläft. So bezeichnen wir das ja auch. Und ich empfinde es durchaus auch so. Oder ob da ein Jugendfreund geht, zusammen in Jungschar und Jugendkreis gewesen. Oder jetzt ein Kollege, der eigentlich ja im Ruhestand ist, der Jahre um Jahre sich eingesetzt hat, dann Krebs bekommt und dann stirbt. Und ganz zu schweigen natürlich von den vielen Kriegen. Wann hat das Sterben endlich ein Ende? Es reicht. Aber vielleicht sehen wir das Ganze auch von einem falschen Blickwinkel aus. Gucke ich auf dieses falsche Ende. Wir meinen, Leben findet hier auf der Erde statt. Und das ist so hier vorne angedeutet mit diesem kleinen grünen Pfeil. Wir meinen, da müssen wir alles reinpacken. Alles, was für uns Leben ausmacht. Das findet hier und jetzt und heute statt. Und das versuchen wir zu gestalten und zu tun und zu machen. Und der ganze Rest. Und dann stehen wir vor diesem Grenzfall. Ich habe einfach mal einen deutschen genommen. Aber der steht für alle Grenzfehler, die es gibt. Und dann zu sagen, ja. Und dann ist da der Tod. Abgeschnitten. Aus die Maus, Ende, vorbei, Schluss. Und so denken es manche auch. Mit dem Tod ist alles aus. Das wäre es jetzt. Ist diese Grenze wirklich so unüberwindlich, undurchdringlich, endgültig? Oder kommt da noch was? Johannes hat ja schon die Tür ganz weit aufgestoßen und wirklich in diesem Osterfestkreis zu sein. Aber es ist ein Kontrast. Ich habe mich auch deshalb entschieden dafür, in Schwarz mit Auferstehungskrawatte zu kommen, zu sagen, deutlicher, oft ist das Schwarze, das Dunkle viel größer. Und trotzdem, es leuchtet etwas da hinein. Und dieses zu begreifen, dass vor uns die Ewigkeit liegt. Auf der Fahrt ist uns das begegnet. Düdenbüttel lässt grüßen. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Nicht erst an diesem Grenzfall. Nein, vorher, heute, hier, jetzt, diesem Gott begegnen zu können, mitten im Leben und nicht erst dann, wenn irgendwo jemand noch den Sterbesegen verabreicht. Wir haben Zeit und Gott greift in unser Leben, in unsere Gegenwart hinein. Und das ist jenseits meiner Vorstellungskraft, aber es ist auch jenseits aller Vertröstung auf ein Irgendwann, eine Ewigkeit und da kommt, muss doch noch was kommen. Sondern das ist heute und hier, nicht erst in der Friedhofskapelle, nicht erst am offenen Grab. Herzlich willkommen damit zu einem weiteren Ich Bin-Wort. Ich Bin. Es knüpft ja an bei dieser Selbstvorstellung Gottes, ich bin der Ich Bin, so wie er sich Mose vorgestellt hat. Ihr merkt, einmal gibt's noch, passend, glaube ich zumindest zum nächsten Sonntag, zum Taufgottesdienst. Ich bin, sagt Jesus, und ich hoffe, dass uns dieses Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, dass uns das ein Stück provoziert, dass es uns herausfordert und dass es uns gleichzeitig tröstet, und eine Perspektive gibt. fürs Hier und Heute, aber eben halt über dieses Klein-Klein hinaus, dass wir weitergucken. Und ich möchte mit euch durch ein ganzes Kapitel mehr oder weniger durchgehen, und zwar durch Johannes 11. In diesem Zusammenhang steht nämlich dieses gewaltige Auferstehungswort. Wir gehen knapp 2000 Jahre zurück, Bethanien, drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus, und sie sind eng mit Jesus befreundet. Aber auch bei Christen, auch bei Leuten, die mit Gott unterwegs sind, da macht Leid, Krankheit, Tod nicht vor der Haustür Halt, auch hier trifft es. Und genauso ist es, Lazarus wird krank, ernsthaft krank, so krank, dass sie doch schnell noch einen Boten zu Jesus hinschicken. Herr, dein Freund ist krank. Da braucht man nicht viele Worte machen, das ist klar, komm, mach dich auf den Weg, vertrödel die Zeit nicht, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Und wie oft hat Jesus Menschen gesund gemacht, die krank waren, Menschen, ja, die von anderen Geistern besessen waren, Menschen, die irgendwo eine Not hatten, die ausgegrenzt waren. Und da ist es doch klar und selbstverständlich, ja, Jesus wird kommen, gerade jetzt und hier. Aber nichts da, und ihr merkt, ich lese euch die Verse nicht vor, die dürft ihr so parallel verfolgen. Jesus lässt nicht alles stehen und liegen. Im Gegenteil, er bleibt noch 2 Tage in der Gegend. Von Eile keine Spur. Und da stellt sich doch irgendwie unweigerlich die Frage, sind die ihm egal? Freund und ja, liebe Menschen, hat er andere Prioritäten? Ist er hart geworden? Konzentriert er sich nur noch auf sein eigenes Schicksal? Weil das geht jetzt bei ihm nämlich auch. Es kommt in die heiße Phase sozusagen. Oder vielleicht würden wir auch sagen, naja, trödelt er. Ist er etwas gemächlicher unterwegs? Aber Lukas hält ausdrücklich fest, Jesus liebt die Geschwister. Aber ihm geht es um etwas Größeres, viel Größeres. Er sieht das Big Picture, wie man heute neudeutsch zu sagen pflegt. Also er sieht das große Ganze, den großen Rahmen, nicht nur die Not, die kleine Not. Es geht ihm nicht nur um eine Krankheit, nicht nur um eine Heilung, das wäre für ihn eine Kleinigkeit. Es geht darum, dass die Herrlichkeit und Macht Gottes und seine eigene offenbart, also sichtbar werden soll. Und genau das drückt er aus, seinen Jüngern gegenüber. Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Also eine spannende Geschichte. Und das ist etwas, was wir vielleicht aushalten müssen. Eine Spannung zu wissen, Jesus liebt mich, auch wenn er sich Zeit nimmt. Auch wenn er Zeit nimmt, auf Gebete so zu antworten, wie wir es vielleicht gerne hätten. Auch wenn er vielleicht weit weg erscheint, aber Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Nur, ob wir das sehen, ob wir das so empfinden, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Frage ist eben, nach welchem Maßstab? Und als Jesus endlich ankommt in Bethanien, da liegt Lazarus schon 4 geschlagene Tage im Grab. Und man muss wissen, damals gab es die Beerdigung sofort. Das hat halt mit dem Klima zu tun. Also da wird auch nicht lange gefackelt, auch wenn die Trauerphase über eine Woche geht. Aber 4 Tage, zu spät. Und das kennen wir, solche Momente in unserem Leben. Wenn wir zu spät kommen, harmloserweise, ich komme zu spät zur Arbeit. Ich komme zu spät zum Gottesdienst. Lässt sich irgendwie richten, stört vielleicht ein bisschen, aber es gibt Schlimmeres. Nicht tragisch, unangenehm vielleicht, wenn überhaupt, aber es geht. Spannender wird es, wenn wir einen Zug verpassen. Wir haben eine sehr schöne Geschichte bei unserer Ausflug gehabt, da sind nicht wir zu spät gekommen, sondern der Zug. Aber davon nachher mehr an der Stelle. Oder wenn man einen Flieger verpasst und man sagt, ja, hey, toll, man sieht ihn sich in die Lüfte erheben und guckt hinterher. Aber ich glaube, es gibt noch mehr. Es gibt verpasste Gelegenheiten, wo man zu Lebzeiten etwas richten könnte und dann mit einem Mal auch dieses zu spät erlebt und hinterher guckt und sagt, ja, eine verpasste Chance. Die Gelegenheit gibt es nicht noch einmal. Was ich ihm sagen wollte, das geht jetzt nicht mehr. Und das war für mich traurig bei dem Hans-Karl Schlüter, bei dem Kollegen, den wollten wir besucht haben. Wir hatten einen Termin gemacht und ich war selber ausgefallen. Ich konnte nicht. Wir mussten diesen Termin absagen. Und als wir beide den Eindruck haben, wir sollten uns rühren, da ereilte uns diese Nachricht. Er ist verstorben. Vorbei. Wie schnell fragen wir angesichts eines Todes nach dem Warum? Warum dieser Mensch? Ich habe diesen Satz von meinem Bruder noch im Ohr, als unsere Mutter starb. Warum unsere Mutter? Die hat sich doch für Gott eingesetzt. Die hat keinem was getan. Warum musste sie sterben? Oder allgemein formuliert, warum lässt Gott das zu? Martha fragt auch. Sie fragt aber ganz, oder sie sagt es ganz anders. Ist ja, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Man merkt, das kann eine Frage sein, es kann ein Vorwurf sein, es kann aber auch ein Ausdruck tiefen Vertrauens sein. Du hättest das richten können. Es wäre für dich eine Kleinigkeit. Und interessanterweise ihre Schwester Maria, die wiederholt diesen Satz genau so wortwörtlich. Das haben die beiden empfunden. Das war ihnen ein Herzensanliegen. Jesus hat Menschen geheilt, Aussätzige, Blinde, Lahme, Fiebernde. Wie oft hat er Kranke wieder gesund gemacht, in die Gesellschaft zurückgeholt, integriert. Selbst zwei Totenauferweckungen werden uns berichtet vorher. Da, wo Jesus ist, ist Leben, da ist Hoffnung. Aber jetzt, 4 Tage zu spät, die Chance verpasst, gibt es für Jesus auch so etwas wie eine Grenze des Machbaren, des Möglichen? Hilft Jesus nur im Leben oder und lässt uns dann im Sterben allein? Was passiert, nachdem wir diese Grenze überschritten haben? Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Was wird sein? Oder konzentrieren wir uns sehr auf diesen ersten grünen Abschnitt auf diesem Strahl? Martha hat Vertrauen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Durch alle Tränen, durch alle Trauer hindurch hat sie doch diesen Funken der Hoffnung. Da geht noch was. Auch jetzt kann Gott noch Wunder vollbringen. Es bleibt eine Spannung, denn wenn man weiterliest, und das, ich rate euch das einfach, aber es wird den Gottesdienst sprengen. Dieselbe Martha wird gleich einwenden, dass Lazarus sich doch schon in diesem Verwesungsprozess befindet. Als Jesus dann am Grab steht und sagt, rollt den Stein beiseite, aber er stinkt doch schon oder riecht doch schon. Also da ist eine Spannung in ihr selber drin. Gott hat alle Möglichkeiten, aber wie kriege ich das zusammen? Glaube im Widerstreit, Glaube in der Spannung, Glaube ja, zwischen Zweifel und Vertrauen. Dazwischen. Leute, wenn wir ehrlich sind, das erleben wir ganz oft. Sagen, klar, weiß ich das. Und doch jetzt in der Situation, wie komme ich damit weiter? Es ist geradezu unglaublich. Unglaublich. Fast nicht zu glauben. Und Jesus macht etwas ganz Tolles. Er holt sie ab. Dieser Satz, den er spricht, er holt sie ab mit ihrem Wissen, mit ihren Gedanken. Er spricht davon, Lazarus wird auferstehen. Und Martha hat etwas gelernt. Natürlich werden die Toten auferstehen. Und also auch mein Bruder Lazarus wird auferstehen. Das ist Volksfrömmigkeit, das ist allgemeine Hoffnung, das ist erlernte Frömmigkeit, wenn alle Toten lebendig werden am sogenannten jüngsten Tag, dann wird mein Bruder dabei sein. Vertröstung, Hoffnung, Fragezeichen. Und Jesus holt diese entfernte Möglichkeit, Hoffnung in die Gegenwart hinein, ins Leben hinein. Ich, und ich habe euch ja schon erzählt, wenn da nur ein Ich in der Übersetzung steht hier, das ist so betont, das heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus gibt uns eine Garantie auf das Leben, eine Garantie des Lebens. Er verbirgt sich dafür. Zuerst mag das ja wie eine Behauptung wirken, nur wir haben einen Vorteil, wir kommen von Ostern her, wie du richtig fest oder schon festgehalten hast, Johannes. Genau das, wir wissen mehr als eine Martha damals in der Situation. Weil das kann ja jeder sagen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, okay. Aber wie willst du das belegen? Jesus tritt den Beweis an. Und das hat er schon mal gemacht. Bei dem Gelähmten, der ihm vor die Füße gelegt wird und wo er einfach sagt, dass oder etwas gemacht hat, was nur Gott kann. Dir sind deine Sünden vergeben, kann auch jeder sagen. Und er heilt ihn als Beleg dafür. Zu sagen, ja, das eine, das ist Gottes Sache. Aber ihr seht, auch hier hat Gott die Macht, Schuld zu vergeben, jemanden zu heilen. Und jetzt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und er macht, ein Lazarus wird er lebendig machen. Jesus bietet uns Leben an. Er wirbt um unser Vertrauen. Wenn wir auf ihn setzen, dann endet das Leben eben halt nicht mit einem resignierenden Punkt, aus, vorbei. Da wächst eine kleine Pflanze der Hoffnung, der Gewissheit und der Freude. Und wir sehen und wissen mehr als Martha. Jesus ist gestorben, er ist auferweckt worden, er lebt und dieselbe Kraft wird auch uns auferwecken. Leben und Auferstehung in einer Person. Damals voll krass. Aber ist es heute so anders? Unfassbar, vertrauend erweckend. Und Jesus lädt ein. Er lädt ein zum Leben mit sich. Wer mich annimmt, wird leben. Und wenn er auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben in Ewigkeit nicht. Dreht das mal um. Vielleicht merken wir dann, was da für eine Dynamik dahinter steckt, um eine Ahnung von dieser Ungeheuerlichkeit dessen zu bekommen, was Jesus hier sagt. Wer nicht an mich glaubt, der ist tot, selbst wenn er noch lebt. Schlucken wir das? Wer nicht an mich glaubt, ist tot, selbst wenn er lebt. Jesus nimmt hier einen Verwesungsgeruch wahr, aber nicht den von Lazarus. Er nimmt einen Verwesungsgeruch wahr, den Geruch des Todes bei den Lebenden. Wir meinen, wir können nur dann leben, wenn wir so viele Dinge ja, besitzen, anhäufen, suchen, sammeln, hinterherjagen. Aber gewinnen wir damit mehr Leben? Und genau da an der Stelle sagt Jesus, nein, das ist alles kein Leben. Und Jesus benutzt hier diese Worte Leben und Tod im doppelten Sinn. Es geht einmal um das irdische Leben, ja, und den irdischen Tod im Gegensatz zum ewigen Leben und dem ewigen Tod. Und Jesus sagt das nicht, um Angst zu machen, um Panik zu verbreiten, sondern er gibt einen Einblick hinter die Kulissen, was dahinter abläuft, als Warnung davor, Leute, verpasst das Leben nicht. Bleibt nicht hängen an der verkehrten Stelle. Und es gibt eine Voraussetzung für dieses Leben, das Gott jedem Menschen schenken will, das er jedem in Jesus anbietet. Und es ist so einfach und so schwierig zugleich. Das ist der Glaube, das Vertrauen auf Jesus. Und genau das fragt Jesus eine Martha. Ganz einfach, glaubst du das? Das heißt doch nicht anders, glaubst du mir, wenn ich das sage, glaubst du das, dass ich dir Leben schenke, ein Leben jenseits aller Vorstellungskraft, jenseits des physischen Todes. Wir stehen an so einer Schwelle der Entscheidung. Entweder ist das eine monströse Lüge und Irreführung oder es gibt uns eine Qualität des Lebens, die durch den körperlichen Tod nicht berührt werden kann. Und wir werden, und das weiß ich auch, wir werden auch weiterhin an Gräbern stehen. Wir werden auch weiter solche Nachrichten bekommen vom Tod eines lieben Menschen. Wir werden Abschied nehmen müssen weiter. Aber, und das habe ich selber gemerkt, der Tod verliert seinen Schrecken, seine Endgültigkeit, wenn ich weiß, da kommt noch etwas. Es ist kein Schlusspunkt mehr, es ist ein Doppelpunkt, der Durchgang in das Leben, und zwar schon jetzt. Und ich merke, ich kann es nur von dir auch sagen, es war für uns selber ein Trost, als unsere Tochter gestorben ist. Sagen, sie würde nicht wieder zurück wollen, so wie es ein Kollege gesagt hat. Wenn ihr sie fragen könntet, willst du zurück, Alexandra, zu deinen Eltern? Und dass sie sagen würde, nein, ich bin da angekommen, wo ich hingehöre, zu Jesus. Mein Mund sagt das, mein Herz glaubt es. An ganz unterschiedlichen Stellen erwarten wir in unserer Gemeinde ein Bekenntnis zu Jesus Christus als Sohn Gottes, als persönlichem Retter bei einer Gemeindeaufnahme. Die einzige Voraussetzung, um Mitglied in unseren Gemeinden zu werden, ist der Glaube an Jesus Christus als persönlichen Herrn, als Gottes Sohn, als Retter, aber auch bei einer Taufe. Und was für mich stark ist, das ist diese Antwort. Die Antwort einer Martha. Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ob Tränen verschleiert oder nicht, es ist ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Martha kommt vom erlernten Bekenntnis, von diesem Wissen, ja, ich würde sagen, bei uns haben wir im BU auswendig gelernt oder wir würden sagen, ich kann ein Glaubensbekenntnis formulieren und mich da reinhängen. Ja, sie kommt zu ihrem ganz persönlichen Bekenntnis. Das glaube ich. Und wir kennen verschiedene Bekenntnisse in der Bibel. Das Petrusbekenntnis. Wir haben es gesungen. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber es gibt noch viel mehr. Macht euch mal auf die Suche. Der Hauptmann unter dem Kreuz Jesu, der sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Das ist auch ein Bekenntnis. Wie nachhaltig das war, weiß ich nicht. Aber es gibt einige dieser Bekenntnisse. Und ich glaube, wir brauchen in der heutigen Zeit genau solche klaren, deutlichen Bekenntnisse zu Jesus Christus, zu seinem stellvertretenden Tod am Kreuz, zu sagen, das glaube ich, ja, das ist so, er ist für meine Schuld gestorben. Wir brauchen ein Bekenntnis zu seiner Auferstehung. Das war nicht eine Eintagsfliege, sondern das gilt für Zeit und Ewigkeit. Ich glaube an seine Wiederkunft. Ich glaube seinen Worten. Ich glaube seinen Werten. Woran glaubst du? Wem folgst du? Wofür stehst du? Nicht an den Höhepunkten unseres Lebens, sondern an den Tiefpunkten zeigt sich, wie tragfähig ist dein Glaube. Dann, wenn alles gut geht, da kann jeder glauben. Das ist kein Thema. Aber da, wo es an unsere Substanz, an unser Herz geht. Und ich habe es schon mal erzählt, aber da ist es mir sehr nachhaltig und sehr deutlich begegnet. In der ersten Gemeinde, wo in der Küche die Ehefrau umkippt, ich weiß nicht, wie lange im Wachkoma liegt, und der Ehemann sagt, jetzt muss ich mein Glaube beweisen. Glaub ich das? Oder war das nur in der Zeit, wo wir einander hatten? Wir begegnen Jesus noch intimer, noch persönlicher. Jesus sah sie weinen und auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Man streitet sich rüber. Hat er sich jetzt geärgert, weil die alle nicht geglaubt haben? Ich denke nicht. Ich glaube, das ging hier mehr, dass Jesus dem Feind begegnet ist, dem Tod begegnet ist und dass ihm das an die Nieren gegangen ist, wie Menschen an dieser Grenze zu scheitern drohen, wo es ihnen ans Herz geht. Jesus zeigt Gefühl und etwas später, das ist der kürzeste Satz im Übrigen in der ganzen Bibel, je nach Übersetzung jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen länger geworden, aber Jesus weinte, steht da eigentlich so. Jesus fing an zu weinen. Ihm treibt es die Tränen in die Augen hinein. Die Not der Freunde, der Trauernden. Er geht zum Grab und betet laut, damit alle es mitbekommen. Er redet mit seinem Vater. Er tut nichts ohne ihn. Und dann ruft er Lazarus heraus, nachdem der Stein weggerollt ist. Komm heraus. Er holt ihn heraus aus dem Grab, heraus aus dieser Endgültigkeit, zurück ins Leben hinein. Da wäre ich gern dabei gewesen, so einen Moment mitzuerleben. Nach so viel Tod, so viel Tränen, ein Hoffnungsschimmer. Natürlich weiß ich, Lazarus ist doch wieder gestorben. Der ist nicht so ein Unsterblicher geworden, nicht in unserem menschlichen Sinn. Nein, es war keine Totenauferweckung auf Dauer. Das wird noch geschehen, aber es war ein Ausdruck der Macht Gottes. Gott kann, Gott will und Gott wird. Ein Vorzeichen, ein Vorgeschmack des Sieges über den Tod, dessen, was auf alle wartet, die zu Lebzeiten ihr Leben Jesus anvertraut haben. Für Gott gibt es keine Grenzen. Und jetzt will ich euch noch etwas weiteres nicht verschweigen. Es gibt auch Reaktionen drauf. Das wird jetzt kurz, aber nichtsdestotrotz gehört es dazu. Wie immer sind nämlich die Reaktionen menschlich zwiespältig. Und zwar die einen, die glauben, dass was hier geschehen ist, das hat Einfluss auf ihr Leben. Es führt zu einer Entscheidung, ich glaube das und ich gehe mit Jesus. Und die anderen, die haben Angst um ihren Einfluss, dass die Römer jetzt da reinkommen könnten und dann entscheiden sie, es ist besser, wenn ein Mensch stirbt, als dass da viel passiert. Also auf den Punkt gebracht heißt es mit anderen Worten, die Totenauferweckung Lazarus führt zum Todesurteil Jesu. Klipp und klar ausgesprochen. Aber es ist nicht das Ende, es ist der Durchbruch zum Leben. Für alle, die an ihn glauben. Auferstehung spielt sich nicht irgendwann ab, an einem späteren Termin, sondern heute. Sie trägt sich dort zu, wo Jesus wirkt und Glauben findet. Wer sich Jesus öffnet, steht in einem Leben, das kein Tod mehr zerstören kann. Es ist ewig. Früher hatte ich so einen Satz mal gehört, wer früher stirbt, lebt länger ewig. Nee, wer sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, der lebt ewig und zwar jetzt, heute und hier. Auch wenn der Körper einmal seinen Abschied feiern muss hier. Wir schließen die Augen hier, ja, aber wir stehen mitten im Leben, das Jesus uns schenkt. Das ist der Trost, das ist die Perspektive, das ist die Zukunft und Hoffnung schon jetzt. Trotz Schmerz, trotz Tränen, trotz Verlust. Und ich möchte mit einem weiteren oder anderen Vers schließen, aber auch von Johannes geschrieben, wer mit dem Sohn, also mit Jesus Christus verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Jesus bietet dir das Leben an. Du stehst vor der Wahl. Ja, nein. In welche Richtung biegst du sozusagen ab? Glaubst du das? Frag ich dich, wie Jesus eine Martha gefragt hat. Glaubst du das? Was hat es für dich für Konsequenzen? Jesus, ich danke dir für diese deutlichen Worte in traurige Herzen hinein, in betroffene Herzen, in fragende und zweifelnde Herzen hinein. Und du weißt doch, wo es uns erreicht hat, wo es uns zu Herzen gegangen ist. Danke, das Leben Auferstehung nicht von unserem Gefühl abhängt, sondern an dir hängt. Und ich will das Leben. Ich will dich. Und das wünsche ich und erbitte ich, dass das ganz viele Menschen für sich buchstabieren und ergreifen und festhalten und leben. Und mach du uns zu solchen Boten des Lebens, der Hoffnung, der Auferstehung. Amen.